Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Ab Sonntag verschärft Frankreich seine Einreisebestimmungen. Wir haben nachgefragt, was das für die deutsch-französische Grenzregion bedeutet. Unser Thema gleich bei Deutschland heute. Außerdem, in Baden-Württemberg ist das Bürgerforum Corona gestartet. Es soll die Bürgerbeteiligung in Pandemiezeiten stärken. Und wir schauen nach Magdeburg. Dort sorgt ein Amateurvideo von einem Polizeieinsatz nach einem Neonazi-Aufmarsch für Wirbel. Das Virus und seine Mutationen machen nicht vor Grenzen halt und deshalb dürfte das Reisen innerhalb Europas noch mühsamer werden. Nach dem gestrigen Videogipfel der Staats- und Regierungschefs der EU ist klar, erstmal sollen Kontrollen und Testpflichten verstärkt werden. Grenzschließungen sind nicht völlig ausgeschlossen. Frankreich verlangt nun von Reisenden aus anderen EU-Staaten ab diesem Sonntag die Vorlage eines negativen Corona-PCR-Tests. Was bedeutet das nun für die Grenzregionen? Ich habe nachgefragt an der Grenze zum Elsass in Breisach bei Freiburg beim Rathauschef Oliver Rhein von der CDU.
Ja, für Breisach als unmittelbar betroffene Grenzstadt bedeutet es natürlich wieder Erschwernis. Die Tests können sinnvoll sein, müssen aber nicht. Die Tests, das würde ja bedeuten, ein wahnsinnslogistischer Aufwand. Es würde zu langen Wartezeiten kommen und dies leider nur, weil es ein paar wenige Unvernünftige gibt. Weil was diese Tests ja verhindern sollen, das ist der Grenztourismus oder soll ausschließen, dass Reisen unternommen werden, die nicht zwingend notwendig sind. Da geht es hauptsächlich darum, dass zum Beispiel Deutsche nach Frankreich gehen zum Einkaufen oder Franzosen zu uns gehen zum Einkaufen. Das will man ja damit verhindern. Deswegen wäre aus meiner Sicht auch zu überlegen, wenn es tatsächlich ein großes Problem ist, ob man die Grenzen wieder insofern schließt, als dass genau sowas unterbunden wird. Die ganzen Grenzpendler, die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer oder jeder, der ein berechtigtes Anliegen hat, der kann ja nach wie vor ohne Probleme dann die Grenze passieren. Oder aber, und da scheint mir am meisten Nachholbedarf, gerade hier in der Grenzregion, wir sollten halt einheitliche Regeln haben. Wir sind ja hier eine Region, wir verstehen uns als Eurodistrikt, als einheitliche Region. Warum sind dann die Bestimmungen unterschiedlich? Also zum Beispiel in Frankreich sind die Geschäfte auf, da ist der Friseur auf, bei uns ist er zu. Warum kann es nicht gemeinsam zu sein oder gemeinsam auf sein? Dann würden sich solche Fragestellungen gar nicht ergeben, gerade hier in den Grenzregionen.
Wie eng stehen Sie denn mit den französischen Kollegen im Austausch?
Ja, im Permanenten. Wir sind auch ein gemeinsamer Zweckverband. Da sind wir permanent im Austausch. Das ist jetzt noch kein so großes Problem, als dass man aus meiner Sicht die Grenzen schließen müsste, sondern man muss einfach an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger appellieren. Es ist jetzt Gebot der Stunde, gegenseitig Rücksichtnahme zu üben. Es ist ein Unding, ich mache es jetzt für unsere Seite fest, wenn wir hier bei uns nicht einkaufen können, nicht zum Friseur gehen können, dass wir dann über die Grenze fahren, um das da nachzuholen oder durchzuführen. Das ist nicht im Sinne des Erfinders, sondern wir müssen jetzt vernünftig sein, wir müssen uns einschränken und müssen halt Geduld haben, bis die Pandemie dann auch gemeinsam bekämpft ist. Wichtig ist, und das ist wirklich unschlagbar wichtig, es muss nach wie vor möglich sein, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Probleme über die Grenzen kommen. Und natürlich Handelsaustausch, das muss ja auch absolut zwingend notwendig weiterlaufen.
Grenzpendler werden ja nicht getestet.
Genau, Grenzgänger oder die sowieso bei uns arbeiten und auch andersrum, die sind ja bei ihrem Arbeitnehmer, die haben bei ihrem Arbeitnehmer die Hygieneverordnungen. Die haben bei ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern klare Anweisungen, wie das zu bewerkstelligen ist, wenn man Husten hat und so weiter. Die sind nicht das Problem, sondern es sind tatsächlich die vielen Touristen, die Einkaufstouristen, die Sporttouristen. Das muss unterbunden werden.
Sie sagen, im schlimmsten Fall müssen wir die Grenze wieder dicht machen. Und das weckt Erinnerungen an das Frühjahr 2020. Und da wollte man doch eigentlich überhaupt nicht mehr hin zurück in einem so grenzüberschreitenden Lebensraum, der ja so viel zusammengewachsen ist. Ist das nicht ein Rückschritt?
Na, vollkommen richtig. Das hat halt auch auf Emotionen getroffen, ja. Wir müssen mal weg von der Vorstellung, dass es eine Grenze ist. Es ist ja schon längst keine Grenze mehr, sondern es sind Verwaltungsräume. So, und deswegen könnte man natürlich diesen Verwaltungsraum zumachen, um für eine gewisse Zeit eben dies zu unterbinden, dass kein Einkaufstourismus stattfindet.
Sie haben ein gemeinsames Handeln angemahnt.
Ja.
Aber wie könnten grenzübergreifende Lösungen und Maßnahmen aussehen? Tut sich da was bei Ihnen?
Bislang nicht. Das ist ja schon innerhalb von Deutschland mit unserem Föderalismus sehr, sehr schwer, einheitliche Maßnahmen dann auch über alle Bundesländer entsprechend hinzubekommen. Noch schwieriger könnte es natürlich werden, grenzüberschreitend. Aber, und das ist ja mein Punkt, wir im Elsass und wir im Südbaden, wir sind ein Raum. Und hier ist sowieso Breisach, Neufbreisach, wir sind ein Raum. Das Infektionsgeschehen ist hüben und drüben etwa gleich. Dann wäre es doch eigentlich geschickt, wenn wir dieselben Verordnungen hätten. Also, nochmals, wenn die Geschäfte genauso bei uns, genauso in Frankreich geschlossen sind, wenn die Ausgangsbeschränkungen, wenn all dies gleich wäre. Also da scheint es mal, sollten wir erstmal gemeinsame Regelungen hinbekommen, dann stellen sich solche Fragen nämlich gar nicht.
Spaltet das nicht auch, diese unterschiedlichen Maßnahmen? Also vertieft
Nein,
das die Gräben?
Wir sind mittlerweile so gut befreundet, das Elsass, und die Kontakte sind so super, dass uns das nicht spaltet. Wir waren ja auch im ersten Lockdown überaus solidarisch miteinander, haben ja uns bald täglich angerufen. Sie wissen vielleicht, dass elsässische Patienten bei uns aufgenommen wurden, zum Beispiel in der Uniklinik. Wir haben im Elsass ausgeholfen mit Desinfektionsmitteln und andersrum. Also nein, also das übersteht es locker, natürlich. Ja. Ich habe nur einen Ärger und ich habe ein Unverständnis und Ärger für all diejenigen, egal ob Elsässer oder Badener, die jetzt nicht bereit sind und es nicht aushalten können, mal die Bestimmungen, so wie sie bei uns gelten, einzuhalten und jetzt halt einfach mal darauf zu verzichten, ins geliebte Elsass zu fahren, um da zu wandern oder einzukaufen.
Oliver Rhein, Bürgermeister von Breisach, zu den verschärften Einreisebestimmungen nach Frankreich, die ab Sonntag gelten. Ob es um ein Windrad vor der Haustür geht, um Biotope oder um Strommasten. Bürgerbeteiligung gibt es meist, wenn es um konkrete Projekte geht, vor Ort, auf kommunaler Ebene. In Baden-Württemberg wird Bürgerbeteiligung schon seit Jahren breit genutzt. BürgerInnen diskutieren mit Experten und unter professioneller Anleitung. Und im Idealfall fließen ihre Ideen in die Politik ein. Jetzt ist so ein Bürgerforum auch zum Thema Corona gestartet. Ein Jahr lang werden rund 50 Menschen aus ganz Baden-Württemberg darüber diskutieren, wie die Politik am besten mit der Krise umgehen soll. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms war bei einer Veranstaltung gestern Abend dabei.
Also für mich kam dieser Lockdown prinzipiell zu spät.
Es ist sehr schwierig mit den Zahlen.
Bürgerforum Corona. Mehr als 50 Teilnehmende aus ganz Baden-Württemberg diskutieren hier miteinander über die Regierungspolitik in der Pandemie. Ausschließlich digital wegen der Pandemie.
Da merke ich auch so meinen inneren Widerstand. Ich bin ja kein Querdenker, aber irgendwie kommt es dann doch in einem hoch. Und dann auf der anderen Seite, die Zahlen sind einfach nicht runtergegangen.
Mütter, Rentner, Unternehmerinnen, Studenten, Menschen aus der Stadt, vom Dorf. Ein Querschnitt der Bevölkerung in Baden-Württemberg. Ausgelost in einem Zufallsverfahren. Einer von ihnen, Fatih Yilmazli aus Freudenstadt im Schwarzwald. Der 30-Jährige ist Lokführer und war sofort dabei, als er in einem Brief von der Landesregierung gefragt wurde.
Nachdem ich dann gelesen habe und wusste, worum es geht, dachte ich, ich nutze die Möglichkeit und wollte halt meine Meinung auch der Politik mitgeben.
Die Rückmeldungen seien oft so positiv, sagen die Verantwortlichen. Auch Michaela Dreier, Krankenpflegerin auf der Intensivstation, wollte mitmachen.
Ich bin auch dankbar dafür, dass es mir eine Möglichkeit gibt, auch gehört zu werden.
Dreier diskutiert von Schopfheim aus, nahe der Schweizer Grenze. Debattiert wird in kleinen Gruppen, immer 7 bis 8 Leute. Die Teilnehmenden können selbst entscheiden, worüber sie bei jedem Treffen sprechen wollen. Dieses Mal, wie kommen wir aus dem Lockdown am besten wieder raus? Vor der Gruppendiskussion sind jedes Mal auch ExpertInnen zugeschaltet. Dieses Mal ist die Physikerin Viola Priesemann dabei und spricht über die Zusammenhänge von Infektionen und Sterblichkeit in der Corona-Pandemie.
Also 2 von 100 hatten bisher Corona. Das heißt, wenn man 100 Freunde und Bekannte hat, dann erwartet man, dass eigentlich nur 2 erkrankt sind. Nichtsdestotrotz ist diese Erkrankung dann doch so ernst zu nehmen, dass wenn wir sie komplett hätten laufen lassen, wenn wir nicht 2 von 100, sondern 20 von 100 das schon gehabt hätten, dann wäre eben diese Sterblichkeit 10-mal höher und wir würden es viel dichter und viel ärger in unserem Freundeskreis auch sehen.
Im Schnitt treffen sich die ZufallsbürgerInnen einmal im Monat. Ein Jahr lang soll das Bürgerforum laufen. Und obwohl es erst das 2. Treffen ist, spricht die Runde sehr offen miteinander. Michaela Dreier.
Es tut mir gut zu hören, es gibt andere Menschen, die genau die gleichen Sorgen und Nöte haben, die gleich denken, die anders denken. Und so ein Austausch finde ich sehr interessant und ich finde ihn auch wichtig.
Die 4 Stunden Zeit scheinen kaum zu reichen. MitarbeiterInnen der Landesregierung beobachten die Runde, hören zu, schreiben mit. Fatih Yilmazli und Michaela Dreier hoffen, dass ihre Wünsche und Meinungen auch die Regierung in Baden-Württemberg erreichen.
Ich erhoffe mir von der Teilnahme, dass unsere Landesregierung den Bürger hört, was unsere Gedanken, unsere Sorge, Ängste, Nöte und auch unsere Hoffnungen sind.
Also viele, sagen wir in meinem Umfeld, haben dann auch dieses Typische gesagt, ach ja, die nicken dann und werden nichts bewegen. Also ich denke, da wird man auf jeden Fall ernst genommen.
Rund 100.000 Euro wird der Beteiligungsprozess voraussichtlich kosten. Im Vorfeld gab es auch Kritik am Bürgerforum. Vor allem die Opposition in Baden-Württemberg kritisiert das Format. Als Feigenblatt- und Alibi-Politik der grün geführten Landesregierung, sagt zum Beispiel die FDP. Worauf sie anspielt? Am Ende gibt es keine Abstimmung. Es wird auch kein Forderungspapier der BürgerInnen geben. Gisela Erler verteidigt das Format. Die Grüne ist Staatsrätin für Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg und damit verantwortlich für den Prozess.
Wir versuchen natürlich, sofern Dinge erarbeitet werden, die handlungsrelevant sind, dass das geprüft wird und man sich dazu verhält in der Landesregierung. Auch wenn es der Politik nicht gefällt, es zurückzumelden, weiterzutragen und hier nicht Parteipolitik zu machen.
Allerdings wird Mitte März gewählt in Baden-Württemberg. Die Opposition überzeugt das nicht. Sie fordert, eher sollte der Landtag früher in die Regierungsentscheidungen einbezogen werden. Die Teilnehmenden selbst sehen das nicht so kritisch. Sie ringen in der Diskussion um die richtigen Antworten und merken, wie schwierig Politik in so einer Krisensituation sein kann. Die Teilnehmerin Tanja Röhle-Grund.
Ich muss sagen, natürlich ist es immer einfacher, daheim auf dem Sessel zu sitzen und die Politiker zu hören und sagen, was machen die wieder für einen Scheiß, wenn ich hier jetzt aber direkt gefragt werde, wann kann der Lockdown aufgehoben und Einschränkungen abgebaut werden, dann bin ich plötzlich doch auch unsicher.
Nach knapp 4 Stunden wird am Ende abgestimmt.
Also suchen Sie sich die Antwort auf die Fragen aus, die Ihnen persönlich am besten passt.
Soll der Lockdown noch härter sein oder soll er auf jeden Fall Mitte Februar zu Ende sein? Die Gruppe ist gespalten, aber das auszuhalten gehört eben auch dazu zur Demokratie.
Am letzten Wochenende fand in Magdeburg der jährliche Neonazi-Aufmarsch statt, in Erinnerung an die Bombardierung der Stadt im Zweiten Weltkrieg. Etwa 500 Menschen stellten sich den Rechtsradikalen entgegen. Getrennt wurden beide Lager von mehreren Hundertschaften der Polizei, die aus 6 Bundesländern angereist waren. Ein Video auf Twitter zeigt, wie Polizeibeamte einen jungen Gegendemonstranten gegen eine Hauswand schleudern. Das Ganze hat nun ein politisches Nachspiel. Unser Landeskorrespondent Niklas Otto Ottersbach mit Einzelheiten.
Das Video ist 18 Sekunden lang. Es zeigt, wie 2 Polizisten einen Demonstranten am Kragen packen und gegen eine Hauswand schleudern. Das Bündnis Solidarisches Magdeburg hat das Video auf Twitter hochgeladen. Zu hören die Reaktionen des Aufpralls.
Alter, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's gefilmt.
Nach dem Aufprall an der Wand drücken die Beamten den jungen Mann zu Boden. Florian Obermeid stand 20 Meter vom Geschehen entfernt. Er ist der sozialpädagogische Betreuer des Geschädigten. Ein 17-Jähriger, der in einer therapeutischen Wohngruppe in Magdeburg lebt. Florian Obermeid sagt, sein Klient sei mitnichten ein gewaltbereiter Autonomer, sondern ein Jugendlicher, der an diesem Tag einfach nur den Christopher Street Day vertreten wollte. Als er hinter sich schwer bepackte Polizisten sah, sei er geflohen.
Als er zu seiner Linken sah, dass Polizeikräfte auf ihn zuliefen und auch brüllten und schrien, er die Flucht antrat. Er lief dann natürlich panisch vor Angst weg in Richtung dieses Hauses und kam dann direkt frontal auf diese Wand zugelaufen, konnte dementsprechend nicht mehr ausweichen. Und dann kann man ja, wie auf dem Video ersichtlich, kann man ja sehen, wie der Polizeibeamte ihm hinten mehr oder weniger an den Kopf fest und diesen gegen die Wand schlägt.
Der 17-Jährige erleidet Schnitt- und Schürfwunden. Sein Glück, die Dämmung der Hausfassade gibt nach und verringert die Wucht des Aufpralls.
Wir hatten natürlich Angst um ihn, weil es klirrte und es schepperte so tierisch. Das klang, als würden 1000 Scherben zerspringen, weil ja diese Fassade des Hauses komplett wegbrach. Der Junge wiegt ca. 50 Kilo und da muss schon eine gewaltige Wucht dahinter stecken, wenn sowas verursacht wird.
Die Polizei Magdeburg lässt auf Anfrage wissen, es laufen 2 Ermittlungsverfahren. Man äußere sich nicht näher dazu. Inoffiziell heißt es, bei den Beamten handele es sich um eine Beweis- und Festnahmeeinheit aus Thüringen. Die Polizei ermittle nun in beide Richtungen, gegen den 17-Jährigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gegen die Thüringer Polizisten wegen Körperverletzung im Amt. Der Fall beschäftigt mittlerweile den Innenausschuss des Landtags. Tobias Krull von der CDU hat an der gestrigen Sitzung teilgenommen und verteidigt die Beamten.
Na, offensichtlich hat der junge Mann vorher ein aggressives Verhalten gezeigt, hat sich den Anweisungen der Polizei widersetzt und sodass sich die eingesetzten Polizeikräfte offensichtlich die Notwendigkeit sahen, so einzugreifen, wie sie es getan haben.
Ein bekanntes Muster, sagt Henriette Quade, innenpolitische Sprecherin der Linken. Polizeiangaben würden zu selten hinterfragt.
Wir können froh und dankbar sein, dass es dieses Video gibt, denn ich bin mir sicher, gäbe es das nicht, würde überhaupt geleugnet werden, dass dieser Fall so stattgefunden hat. Ich habe gestern im Innenausschuss gehört, wie gesagt wurde, ja, dabei ist der junge Mann gegen eine Hauswand gestoßen. Schon da fängt es doch an, der ist gestoßen worden.
Gerade für solche Fälle bräuchte es eine unabhängige Beschwerdeinstanz, so die linken Politikerin. In Berlin und Schleswig-Holstein etwa gibt es das schon. In Hessen hat der Landtag vor kurzem grünes Licht für eine Beschwerdestelle gegeben. Und in Brandenburg plant die schwarz-rot-grüne Landesregierung so eine Anlaufstelle für Polizeibeschwerden. In Sachsen-Anhalt regieren ebenfalls CDU, SPD und Grüne zusammen. Doch in Magdeburg sagt CDU-Politiker Tobias Krull, so eine Polizeibeschwerdestelle brauche man nicht.
Wir haben Justizmöglichkeiten, sprich man kann auch Anzeige erstatten, wie es ja in diesem Fall auch passiert ist. Deswegen eine zusätzliche Stelle zu schaffen, ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll.
Die Grünen in Sachsen-Anhalt sehen das zwar anders, können sich aber nicht durchsetzen. Am Ende drücke die CDU ihre Linie durch, kritisiert Linken-Politikerin Henriette Quade.
Genau dieser Mechanismus, Polizei wird per se geglaubt und die Aussagen von Polizei haben eine gänzlich andere Deutungsmacht. Schaffen es in die Medien, schaffen es, dass Politikerinnen und Politiker die übernehmen, unhinterfragt. Genau mit diesem Ungleichgewicht muss man umgehen und der einzige Weg ist, eine unabhängige Kontrollinstanz zu schaffen.
Der 17-Jährige geht nun den Weg über die Justiz. Er wird inzwischen von einem Anwalt vertreten. Ob er neben der Anzeige eines Zeugen auch selber noch Anzeige erstatten will, das ist noch unklar. Sein Betreuer Florian Obermeitz stellt in jedem Fall fest, seit dem Vorfall vom letzten Wochenende habe der 17-Jährige Angst, rauszugehen, sich zu zeigen. Vor allem aber habe er inzwischen Angst vor der Polizei.
Die Weiterbildungsbranche in der Krise. Corona hat die Branche schwer getroffen, dabei ist der Bedarf sehr groß. Ein Thema gleich bei Campus und Karriere. Heute mit meinem Kollegen Martin Schütz. Und das war Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen.